SRF 1.
Und da geht es weiter mit dem Regionaljournal Graubünden. Für den Sport mit den Steuern rauf. Der Vorschlag vom Churer Stadtrat kommt nicht überall gleich gut an. Und dann eintauchen in eine kalte Wunderwelt. Wir fragen, ist der Winter bald Schnee von gestern? Und was wäre eigentlich ohne Schnee? Es geht um ein neues Buch vom Lawinenforschungsinstitut. Wir reden darüber mit dem Leiter vom SLF. Und das Wetter, apropos Schnee, morgen kommt er, aber nur hoch oben. Weiter unten regnet es. Am Nachmittag tut es dann ein bisschen auf. Am Mikrofon Sarah Hauschild. Gestern hat der Churer Stadtrat deutsch und deutlich gesagt. Neue Sportanlagen gibt es nur gegen eine Steuererhöhung. Und auch die alten Anlagen kann man nur sanieren, wenn neue Steuern in die Stadtkasse fliessen. Alles in allem sollen die Steuern in Chur um 8 Steuerprozent auf. Nächste Woche debattiert das Stadtparlament über diese Vorschläge. Die Umfrage bei der Politik heute hat schon gezeigt, die Meinungen die gehen auseinander. Luca Laube.
Die Gemeinderatsfraktionen der Churer-Parteien diskutieren in diesen Tagen an ihren Sitzungen über den Vorschlag vom Stadtrat zum sogenannten GESAG, zum Sportanlagenkonzept. Die Parteimeinungen sind darum noch nicht gemacht. Wenn man mit den einzelnen Gemeinderäten redet, sieht man aber die Stossrichtungen jetzt schon. Der FDP-Fraktionschef Dominik Infanger hadert mit diesen hohen Ausgaben. Er versteche ja, dass die Anlagen für die Sportler wichtig sind. Aber der Zeitpunkt sei schlecht, jetzt wo die Stadtkasse so leer ist, dass man sonst überall sparen muss.
Es ist schwer, unter einen Hut zu kriegen, wenn man eine Gemeinderatssitzung vorher sparen tut. Sparen auch bei den Löhnen, sparen bei Sozialbeiträgen etc. Und dann eine Sitzung später ein Paket vorgelegt kriegt, wo Dutzende von Millionen sollen ausgegeben werden und dafür auch eine Steuererhöhung verlangt wird.
Mit dem Gedanken an eine Steuererhöhung kann sich der FDP-Mann nicht anfreunden. An allen Ecken sparen und gleich grosse neue Sportanlagen bauen, das ist für Carla Meissen von der CVP überhaupt kein Widerspruch. Die zwei Diskussionen im Gemeinderat haben miteinander gerade gar nichts zu tun.
Wir haben über das Sparen diskutiert und jetzt diskutieren wir über Investitionen. Das ist natürlich ein Unterschied. Jetzt geht es nicht vorwiegend um wiederkehrende Kosten, sondern eben um Investitionen. Und trotzdem, dass eine Stadt sparen muss, und zwar fest sparen muss, muss Chur auch bereit sein, um Investitionen zu machen.
Die Carla Meissen ist drum auf der Linie vom Stadtrat. Nämlich, dass die Sportanlagenprojekte realisiert werden sollen und die Steuern aufgehen. Auch die Sozialdemokraten wollen, dass es in Sachen Sport zu Chur vorwärts geht. Der Thomas Hensel von der SP-Fraktion ist darum auch für so eine Steuererhöhung. Und nicht nur das, sie geht dem Thomas Hensel sogar noch zu wenig weit.
Was aus SP-Sicht vielleicht ein bisschen störend ist, dass man die Frage der Steuererhöhung nicht auch bei den anderen notwendigen Investitionen im Bereich Bildung, im Bereich Soziales, Alts- und Pflegeheim, dass man das nicht auch fürsch macht im Zusammenhang mit der Finanzsituation in Chur.
Also eine Steuererhöhung sowieso, aber lieber hat der eine, der die Einnahmen nachher nicht nur zum Sport, sondern auch in andere Bereiche fließend. Und was sagt eigentlich die SVP? Die letzte Steuererhöhung, die die Stadt 2011 wollte, hat sie fast im Alleingang gebotigt. Das mal dürfte es anders aussehen, auch wenn der SVPler Christian Durisch noch etwas vorsichtig ist.
Ich sehe es absolut ein und das steht auf dem Tisch, das liegt auf dem Tisch, dass wir einen Obolus leisten müssen und schlussendlich könnten wir auch in die Richtung gehen, wie der Stadtrat das vorschlägt.
Das würde heissen, ja, zur Steuererhöhung für den Churer Sport. Behandelt wird das Thema im Gemeinderat nächste Woche. Auf die Zeile ziehen, die dann zwischen den Parteien losgeht, darf man gespannt sein.
Der Luca Laube. Voraussichtlich im nächsten Februar hat das Volk dann das letzte Wort in dieser Sache. Heute schon haben wir die Leute auf der Strasse gefragt, was sie denn zu dieser Steuererhöhung für die Sache vom Sport so sagen.
Sind wir sinnvoll, weil Sport ist wirklich etwas Wichtiges. Es wäre manchmal gut, wenn man mehr Sport treiben würde. Oder?
Ja, mir wäre jetzt das noch gleich. Ich denke, es macht Sinn, dass man mehr zahlen muss, wenn man auch etwas mehr will. Man kann nicht einfach nur
immer profitieren, ohne dafür etwas zu bringen.
Ja, ich stehe vor allem so dazu, dass man die Anlagen halt auch sollte erneuern ohne Steuerhöhung. Neue braucht es eventuell gar nicht.
Wenn ich denke, wie in der Kultur und im Sozialen permanent alles gestrichen wird, bin ich eigentlich dagegen, dass man nicht mehr Steuern zahlen sollte, damit es noch mehr Sportanlagen gibt.
Ich denke, in dem Fall wird sich das längerfristig wieder auszahlen, weil wenn man halt sieht, wie sich die Volksgesundheit negativ entwickelt, wenn man eben keinen Sport treibt, dann werden riesige Gesundheitskosten fürs Zukommen, wo man in dieser Art und Weise viel besser investiert, eigentlich präventiv.
Die Stimme von der Strasse in einer kleinen, natürlich nicht repräsentativen Umfrage. So viel zu der angedenkten Steuererhöhung in Chur für den Moment. Wir bleiben am Thema dran für Sie und berichten nächste Woche dann am 14. November von der Churer Parlamentsdebatte. Der Bund hat die Liste der Gemeinden überarbeitet, die von der Zweitwohnungsinitiative betroffen sind. Durch Gemeindefusionen hat sich die Situation für mehrere Bündner Gemeinden geändert. Nach dem Zusammenschluss haben die Gemeinden Lugnetz, Safien und Valsot einen Anteil von über 20% bei den Zweitwohnungen. Will heissen, hier dürfen keine Ferienwohnungen mehr gebaut werden in Zukunft. Umgekehrt haben Fürstenau, Gama und Soatza können beweisen, dass der Anteil von Zweitwohnungen bei ihnen unter 20% liegt. Sie dürfen also noch bauen. Weiter schreibt der Bund heute, in der ganzen Schweiz gäbe es aktuell 481 Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20%. Was Graubünden nicht hat wollen, will jetzt Peking. Die chinesische Hauptstadt bewirbt sich für die Olympischen Winterspiele 2022. Peking hat 2008 schon die Olympischen Sommerspiele ausgetragen. Im Rennen um die Winterspiele 2022 sind auch noch Städte in Kasachstan, Norwegen, Deutschland, Polen, Schweden und der Ukraine. Das Bündner Stimmvolk, das hat die Kandidatur von St. Moritz letzten Frühling an der Urne abgelehnt. Wer das Spiel jetzt austragen, das kommt in 2 Jahren aus. Die einen hoffen, dass er ja noch lange nicht kommt, die anderen können fast nicht mehr warten. Auf den Winter, auf den Schnee. Aber was ist Schnee eigentlich? Warum ist er weiss? Gibt es in Zukunft überhaupt noch Winter oder ist Skifahren schon bald Schnee von gestern? Um solche Fragen geht es in einem neuen Buch, das Lawinenforschungsinstitut in Davos gemacht hat. Mitgeschafft an dem Werk, das in diesen Tagen in die Läden kommt, hat auch der Leiter des Lawinenforschungsinstituts. Der Jürg Schweizer war kurz vor der Sendung bei uns im Studio. Ich habe mit ihm über das Buch und über den Schnee geredet. Erste Frage: Jürg Schweizer, noch lässt der grosse Schnee auf sich warten? Sind Sie persönlich froh oder plant der Chef vom SLF auf den Winter?
Ja, jetzt sind wir etwa bereit und jetzt kann auch der Winter schon kommen. Also ich habe mich sehr gefreut. Am Sonntag, es hat schon nicht gelangt, jetzt hat es geregnet aus der Fuss und dann plötzlich ist es langsam in den Schnee übergegangen und dann hat man natürlich schon Freude, wenn es jetzt kommt.
Warum freut man sich eigentlich? Was fasziniert Sie ganz persönlich denn besonders an dem Schnee, an dieser weissen Pracht?
Ja, Schnee ist einfach etwas Schönes. Es ist, hat immer wieder eine andere Qualität. Man hat immer wieder einen anderen Schnee. Einmal ist er pulverig, einmal ist er nass, einmal ist er gefroren. Also ich denke, die Vielfalt, die man auch beim Skifahren zum Beispiel sieht, ist wirklich etwas sehr Faszinierendes.
Sie haben mitgeschrieben an dem Buch, das wir jetzt auch thematisieren. Ihr Spezialgebiet sind Lawinen, auch der Aufbau der Schneedecke. Das ist ein Thema, das im SLF immer wieder vorkommt. In all der Zeit, die Sie als Forscher geschafft haben, hat es da mal ein Aha-Erlebnis gegeben oder ein Erlebnis, wo Sie sagen müssen, das war besonders wichtig für mich?
Ja, es hat sicher immer wieder so ein Erlebnis gegeben, vor allem dann, wenn man vielleicht draussen war, wenn man eine Lawine gesehen hat und man vielleicht hätte sagen müssen, da hätte ich jetzt da nicht gedacht, dass es da etwas gibt. Also man erlebt sicher immer wieder Überraschungen. Und was vielleicht so wichtig war, ist, dass ich irgendwann eben realisiert habe, dass es für die Lawine mehr braucht, dass jetzt nur eine Schwachschicht, sondern dass es eben auch wichtig ist, wie die Schichten oben dran beschaffen sind, damit es überhaupt eben zu einem Bruch kommt, der sich dann auch fortpflanzen kann.
Gibt es immer noch Sachen, wo Sie sich wundern oder wo Sie sagen, aha, oder wissen Sie eigentlich jetzt fast ein bisschen alles, was man so wissen kann über den Schnee?
Nein, es gibt immer noch viele Sachen, die man nicht so einfach voraussehen kann. Man hat sicher ein sehr viel besseres Verständnis, was jetzt da in der Schneedecke passiert. Da haben wir auch vor allem im Labor gewonnen. Aber das dann zu übertragen auf draussen und auch zu prognostizieren, wenn es und wo es dann Lawinen gibt, da gibt es immer noch viele offene Fragen.
Schnee, das ist das Thema in diesem Buch. Der Protagonist ist eigentlich der Schnee. Ganz einfach gefragt, warum braucht es überhaupt Schnee? Warum braucht Graubünden, warum braucht die Schweiz Schnee?
Gut, Schnee hat natürlich ganz verschiedene Bedeutungen. Schnee ist vor allem auch eine wichtige Ressource, jetzt gerade für Graubünden. Ich meine, der Wintertourismus ist eines der Kerngeschäfte. Also ohne Wintertourismus wäre Graubünden sicher ganz anders aus. Es ist auch wichtig für die Wasserwirtschaft. In anderen Gebirgsregionen ist es einfach Wasser, das im Winter gespeichert ist und dann im Sommer wieder zur Verfügung steht, zum Beispiel für die Landwirtschaft. Und das Element von der Gefahr oder von der Bedrohung ist, wenn man weltweit schaut, also die Lawinen sind in dem Sinne ein relativ kleines Problem. Es ist eigentlich vor allem die Ressourcen. Und dann hat es auch eine grosse Bedeutung für das Klima. Also überall dort, wo es halt Schnee hat, wird viel, der grösste Teil von der Strahlung von der Sonne ja wieder zurückgestrahlt. Das heisst, dort ist es kühler und das hat vor allem heute auch im Zusammenhang mit der Klimaänderung natürlich eine grosse Bedeutung und es interessiert einem, wo hat es wie viel Schnee.
Klimawandel, ein grosses Thema immer wieder am SLF. Sie haben es jetzt gerade erwähnt. Im Buch stellt sich auch die Frage, und die stelle ich Ihnen gerade jetzt auch, gibt es in Zukunft überhaupt noch Winter? Kann man noch Skifahren oder ist das eben schon bald Schnee von gestern?
Ja, wie sich das wird entwickeln, ist nicht so einfach zu sagen. Es hängt ja vor allem davon ab, wie denn die Temperaturen werden sein, zu dem Zeitpunkt, wo es schneit. Also es ist sehr wohl möglich, dass es immer noch viel Schnee wird geben. Es gibt auch Tendenzen, die sagen, dass es so extreme Ereignisse eher zunehmen. Also könnte es vielleicht nach wie vor auch Lawinen geben. Was man sicher sieht, ist, dass jetzt durch die Erwärmung so im Schnitt natürlich die Temperatur, dass also zum Teil ein bisschen häufiger in tieferen Lagen regnet als schneit. Dass vielleicht auch bei uns der Schnee ein bisschen früher abschmilzt, dass es ein bisschen später einschneit. Das sieht man durchaus.
Als ich das Buch so angeschaut habe, habe ich gedacht, jetzt macht das SLF ein Buch über den Schnee. Warum eigentlich erst jetzt? Das hätte doch schon lange müssen kommen. Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit dem Schnee.
Ja, ein Buch schreiben ist an und für sich eine ziemlich grosse Arbeit. Und wir haben ja verschiedene andere Möglichkeiten, haben wir auch gut ausgeschöpft, eben, um die Öffentlichkeit zu informieren und um eigentlich zu zeigen, was wir machen. Wir haben sehr grosse Webseite, wo es viele aktuelle Sachen drauf hat. Wir haben auch jetzt gerade im Präventionsbereich ein anderes Buch geschrieben. Wir haben Merkblätter, wir haben unseren Internetauftritt auch in der Prävention. Also wir probieren schon, alle möglichen Kommunikationskanäle, kann man sagen, zu bedienen. Und ja, ein Buch hat es jetzt, glaube ich, 17 Jahre keins mehr gegeben.
Da ist jetzt ja ein Verlag, der Primus Verlag, ist auf Sie zugekommen und hat gesagt, machen wir zusammen das Buch.
Ja, das war genau so gewesen. Also eben, wie gesagt, wir wären, glaube ich, selber nicht auf die Idee gekommen oder wir haben jetzt die Arbeit nicht mehr gesucht. Aber wo dann quasi auch das Angebot wie da war, sind wir dann schnell mal gefunden, mal, das machen wir.
Jetzt will ich mit Ihnen noch ein kleines Experiment machen, Herr Schweizer. Ich habe ein paar Stichworte rausgezupft aus dem Buch zu ganz verschiedenen Themen, die im Buch vorkommen. Sie können einfach ganz spontan antworten, was Ihnen in den Sinn kommt. Zum Beispiel, wenn ich Ihnen sage, Eisblumen.
Ja, mit der Dreifachverglasung sieht man da nicht mehr viel, aber in meiner ersten Wohnung zu Davos, im Schlafzimmer, hat es das noch gehabt.
Schön, Eisblumen.
Ja, sehr schön.
Kunstschnee.
Kunstschnee, sehr wichtig, eben gerade auch für Graubünden, für die Wirtschaftlichkeit der Skigebiete, aber auch harte Landung, wenn man umgeht.
Lawine?
Verwünscht auch ab und zu mal einen Schneeforscher. Also die Lawinengefahr kann in dem Sinn...
Hat sie schon verwünscht?
Hat mich auch schon verwünscht, ja.
Also sind Sie richtig drin gewesen?
Ja, nicht ganz unten, aber so bis zu den Knien schon, ja.
Und ist es ein Erlebnis gewesen, das prägt hat, das Sie auch vielleicht dazu bewegt hat, zum sagen, ich forsche noch mehr, ich will noch mehr erfahren über den Schnee, über die Lawine?
Ja, es ist sicher jedes Mal sehr eindrücklich und man muss immer wieder sagen, ja, was habe ich jetzt gemacht oder was ist jetzt falsch gegangen? Es gibt immer wieder Überraschungen. Aber ja, es ist auch mehr als einmal vorgekommen, also in dem Sinn schon länger nicht mehr, aber man lernt immer wieder etwas dabei.
Windkanal?
Ja, ist sicher weltweit die einzigartige Infrastruktur, die wir am SLF haben. Wo man
das müssen Sie sich schnell erklären. Ja. In Davos gibt es einen Windkanal.
Genau, in Davos gibt es einen Windkanal, wo man eben kann studieren kann, wie Schnee verfrachtet wird. Also man hat Schnee in einem Haus rein und einen grossen Ventilator, wo dann der Schnee eben mitgerissen wird, verfrachtet wird und dann kann man messen, wie das passiert.
Snow Farming, ein englischer Ausdruck, Mode.
Ja, ist vielleicht eine verrückte Idee gewesen, aber eigentlich eine unglaubliche Erfolgsstory.
Also es geht darum, dass man Schnee konserviert über den Sommer. Also man macht Schneehäufen in Davos, deckt die mit Segmel zu, damit der Schnee nicht schmilzt, dass man ihn dann hat, wenn es eben keinen gibt im Frühwinter.
Ja, es hat vor allem eben auch damit zu tun, dass man dann kann Anfangs Winter halt schon früh eine Loipe machen. Also letzten Freitag ist die fertig gewesen. Und es ist unglaublich gewesen, wie da schon fast hunderte auf den 1-2 Kilometer rumgesprintet sind.
Also das ist schon eine wahnsinnige Entwicklung. Hätte man sich vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, dass man Schnee konserviert über den Sommer und Leute dann irgendwie schon im November, wenn es rundum noch mehr oder weniger grün ist, können langläufeln.
Ja, da kann man sicher so sagen. Wir sind jetzt da davon nicht die allerersten gewesen. Also in Finnland haben sie das früher schon gemacht, aber wir sind uns dem am Anfang auch nicht so bewusst gewesen.
Zum Schluss, Herr Schweizer, nochmal zurück auf den Winter. Wann geniessen Sie oder wo geniessen Sie den am meisten?
Ja, ich geniesse den Winter vor allem auf einer Skitour. Vielleicht nicht einmal so beim besten Wetter oder nicht bei den besten Verhältnissen, wenn man sich da mal irgendwo aufschleichen und den Weg suchen im Unverspurten und dann belohnt wird mit einer super Abfahrt. Das ist da, wo ich den Winter am meisten geniesse.
Eintauchen in die kalte Wunderwelt vom Schnee. Wir haben mit dem Leiter vom Lawinenforschungsinstitut in Davos, mit dem Jürg Schweizer, geredet. Das Buch über den Schnee, das hat 160 Seiten. Es ist mit vielen Fotos illustriert. Das kostet 50 Franken und es ist im Primus Verlag rausgekommen. Mehr über den Schnee, mehr über die Arbeit vom SLF und warum die Davoser Wissenschaftler auch mitverantwortlich sind für die Leistungen der Schweizer Skifahrer und Skifahrerinnen an den Winterolympiaden in Sochi, das können Sie nachhören morgen im Tagesgespräch auf dem Sender am Mittag am 1. Das Regionaljournal, es war gerade 17:45 Uhr. Ganz ein anderes Thema. Klavier, Orgel oder Geigen bauen. Das ist ein Trend zurzeit. In der Schweiz machen immer mehr Jugendliche eine Lehre als Instrumentenbauer. An der einzigen Schweizer Berufsschule für Musikinstrumentenbau im thurgauischen Arenenberg hat es einen Haufen Leute, die diese Lehre machen wollen. Ein Grund ist die grosse Nachfrage. Schweizer Instrumentenbauer sind gesucht, auch im Ausland. Der Beitrag aus dem Instrumentenbauerschule vom Sascha Zürcher.
Wer ein Musikinstrument zusammenbaut, der muss das auch können spielen. Das gilt auch für die angehenden Klavierbauer. Die drucken zusammen mit Orgel- und Blasinstrumentenbauer die Schulbank im Kanton Thurgau, am Untersee Zahlenstein. Zurzeit sind es 42 junge Frauen und Männer aus der ganzen Schweiz. In der Werkstatt vom Berufs- und Bildungszentrum Arenenberg steht Armin Debrunner vor seiner Klasse. Er unterrichtet die Grundlagen der Holzbearbeitung.
Guten Morgen miteinander. Ich begrüsse euch zum zweiten Tag von unserem Kurs. Wir haben ja gestern einen Haufen Material schon gerichtet für unser Monochord, das wir hier bauen. Als nächstes, ihr habt alle die Zargen soweit parat. Als nächstes würden wir die an den Tisch fräsen, ganz genau ablenken.
Der Pavel Jetzig ist konzentriert bei der Sache. Der 19-jährige Klarner ist im dritten Lehrjahr und will Orgelbauer werden.
Ich spiele Geige und ich habe das Geigenbau geschaut und Lehrstellen sind ganz schwierig zu finden. Und dann habe ich ein bisschen umgeschaut, Klavierbau und Orgelbau. Und Orgelbau hat mir ganz viel gefallen, weil es vielseitig ist und so weiter.
Handwerklich etwas drauf haben, muss man schon. Das ist eine der Grundvoraussetzungen. Und so spannen die 10 Lehrlinge an dem Morgen das Holzstück auch geschickt ein und fräsen es zurecht. In der Werkstatt am Arbeiten ist auch Madeleine Trepp. Die 18-jährige Bündnerin absolviert ihr drittes Lehrjahr als Holzblasinstrumentenbauerin.
Mir gefällt es einfach, was man am Schluss in der Hand hat, das Instrument. Man kann nicht sagen, das habe ich gemacht. Das ist das, was ich gemacht habe. Das gefällt mir einfach.
Seit 5 Jahren werden im Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg die Grundlagen vom Musikinstrumentenbau gelehrt. Vorher war die Ausbildung dezentral organisiert. Laut dem Ausbildungsleiter der Musikinstrumentenbauer, Jörg Gobeli, nimmt die Nachfrage stetig zu.
Ich vermute stark, dass die jungen Leute einfach wieder etwas machen wollen. Sie wollen etwas sehen, sie wollen etwas in die Finger nehmen. Ich denke, die Volksabstimmung zum Thema hat uns auch etwas gebracht. Zwar ein bisschen mit Verzögerung, aber es wird kommen. Es wird mehr Musik gemacht, man sieht es auch an den Musikschulen.
Der Jörg Gobeli meint dort die Volksabstimmung vom letzten Herbst, die mit grosser Mehrheit die Musikbildung von Kindern und Jugendlichen in der Verfassung verankert hat.
Dazu kommt das hohe fachliche Wissen, das die Schweizer Lehrabgängerinnen und Abgänger mitbringen. Der Standard sei hoch.
Die sind international begehrt. Also wir können beim Orgelbau kann man sagen, die bringen wir alle unter, im Ausland sogar. Es hat sehr viele Nachfragen. Ich habe nach dieser Lehrabschlussprüfung habe ich von Österreich 2 oder 3 Anfragen für Klavierbauer, ob nicht jemand würde kommen. England hat 2 Orgelbauer, die gegangen sind, junge. Jetzt habe ich gerade ein Mail bekommen von einem Klavierbauer, der jetzt in Liverpool ist. Den Sommer abgeschlossen.
Ausgebildet werden die Fachrichtungen Blasinstrumentenbau, Blasinstrumentenreparatur, Orgel- und Orgelpfeifenbau und auch Klavierbau. Die Richtung eingeschlagen hat auch Nadia Redding aus Neuchâtel. Die 21-Jährige ist im 2. Lehrjahr. Sie hat sich zur Lehre entschlossen, weil sie eben gerne Klavier spielt und Spass daran hat, Instrumente zu bauen.
Parce que je joue beaucoup de piano et que j'avais vraiment beaucoup d'intérêt dans la Fabrikation, l'accordage et que j'aime beaucoup cet instrument.
Zukunftsängste hat sie keine. Auch ihre Kollegin Tronja Tahedl aus Davos ist optimistisch. Die 26-Jährige steht im 3. Lehrjahr zur Klavierbauerin und ist überzeugt, nach der Ausbildung auf sicher eine Stelle zu haben.
Es wird sicher immer gesucht. Vor allem Stimmer hat sie ja immer auch, was es braucht. Und es werden ja nur 5-6 Lehrlinge für die ganze Schweiz ausgebildet. Viele hören ja dann sogar noch auf und dann braucht es natürlich jeden Einzelnen.
Die berufliche Grundausbildung geht 4 Jahre. Sie basiert auf dem System aus praktischer Ausbildung im Lehrbetrieb und einem theoretischen Teil in der Berufsschule im thurgauischen Arenenberg. Gestartet ist die einzig solche Schweizer Berufsschule mit über 30 Lernenden. Mittlerweile steht man bei 42, Tendenz steigend.
Der Sascha Zürcher über ein altes Handwerk, das gross im Trend ist. Und da im Regionaljournal geht es um 5:05 weiter mit dem Blick auf das Bündner Wetter von morgen. Und es gibt dann auch noch einmal die wichtigsten Meldungen aus dieser Sendung. Das ist SRF 1 und das ist das Regionaljournal Graubünden, gerade um 5:05. Wir schauen aufs Wetter. Das für morgen hat heute der Felix Blumer von SRF Meteo für Sie parat gemacht.
Im Laufe des Abends setzt den ganzen Kanton Regen ein. Der wird in der Nacht dann immer intensiver. Dazu bläst vor allem auf den Bergen starker Wind aus westlicher Richtung. Die Schneefallgrenze die bewegt sich so in der Grössenordnung zwischen 1500 und dann gegen den Morgen etwa 1900 Meter. Morgen regnet es zuerst vor allem in der Surselva, zum Teil intensiv und auch sonst ist es immer noch verbreitet, nass und windig. Am Nachmittag lässt dann der Regen von Süden her nach, es bleibt aber oft grau. Morgen liegen die Tiefstwerte in der Herrschaft bei 6 Grad, im Oberengadin bei minus 2 Grad. Am Nachmittag erwarten wir dann das Maienfeld etwa 11 Grad und die Schneefallgrenze liegt morgen den Tag durch dann so zwischen 1800 und 2200 Meter. Am Donnerstag ist es dann überall ziemlich sonnig, auch wenn es meistens hohe Schleierwolken hat. Es wird wieder milder, mit Höchsttemperaturen um 15 Grad in Felsberg und 12 Grad im Oberengadin.
Und die Sendung im Rückspiegel. Die Stadt Chur will mit den Steuern auf, um neue Sportanlagen bauen und zum Alten wieder in Schuss bringen. Dieser Vorschlag kommt bei den Churer Parteien unterschiedlich an. Die FDP ist gar nicht einverstanden. Die CVP und die SVP die signalisieren, dass sie diese Steuererhöhung unterstützen könnten. Die SP hat schon früher so eine Steuererhöhung gefordert. Die Debatte im Gemeinderat die ist auf nächste Woche angesetzt. Das letzte Wort hat dann aber das Volk. Und in dieser Sendung auch geredet haben wir über den Schnee. Eintaucht in weisse Wunderwelten aus Schneekristall und Eisblumen sind wir mit dem Jürg Schweizer, einem Leiter vom Lawinenforschungsinstitut. Wir haben mit ihm über das neue Buch «Schnee» geredet. Um was es in diesem Buch genau geht und wieso dass der Schnee so wichtig ist für Graubünden, Sie können das nachlesen bei uns im Netz unter srf.ch, News und dann Graubünden. Dort finden Sie all unsere Sendungen und Beiträge. Und das wäre es auch wieder von uns für heute. Redaktion und am Mikrofon war Zara Hauschild.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.